Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit für Football O'Clock. Es ist Zeit für die zweite Folge von Football O'Clock, dem neuen American Football Podcast mit Niveau, Tiefgang und vor allem echten NFL Insights. Es ist gerade mal eine Woche her, dass wir erklären durften, wer Bernhard Zajkowicz ist, der International Player Pathway Program Spieler bzw. Tight End der Arizona Cardinals. Jetzt nach dem NFL Draft 2023 ist es Zeit, mit Bernhard Zajkowicz zu erklären, was sich denn aus Cardinals Sicht ereignet hat, was denn da beim NFL Draft 2023 überhaupt passiert ist und dann am Ende auch noch die eine oder andere Userinnen-User-Frage bzw. Hörerinnen und Hörerfrage zu beantworten. Und bevor ich mir wieder mal um Kopf und Kragen quatsche, Bernhard, einmal mehr schön, dass du dir Zeit nimmst für Football O'Clock.
Jawohl, freue mich da zu sein.
Bernhard, wie ging's da so mit der ersten beziehungsweise letzten Folge, dich selber auch im Langformat mal zu hören, auch die Rückmeldungen zu bekommen? Meine Wenigkeit, sehr, sehr viele positive Rückmeldungen erreicht. Gab es, glaube ich, auch noch nie, dich in einem derart langen Format so ausführlich hören zu dürfen, diesen imposanten Werdegang von Wien in die Wüste, wie ich es formuliert habe. Wie waren so die Feedbacks, die an dich herangetragen wurden?
Eigentlich positiv, aber ich meine, natürlich Freunde und Familie sind da meistens ein bisschen biased. aber nein, ich habe ihn mir natürlich auch nochmal angehört. Ich fand es eigentlich ganz cool. Seine eigene Stimme zu hören, ist immer ein bisschen komisch, aber ich find ihn cool, ich bin ready für die nächsten Folgen und ja, voll, wird cool.
Das mit der eigenen Stimme, daran wirst du dich gewöhnen, wirkt am Anfang immer fremd, darf das mittlerweile seit, glaube ich, 1,5 Jahrzehnten machen, ist nie etwas, mit dem man 100% dann sich wohlfühlt, aber es wird immer besser, also darf dich da schon mal entsprechend drauf einstimmen, möchte auch allen Abonnentinnen, Abonnenten bisher danken, die auf Subscribe und Folgen und was auch immer geklickt haben. Es ist wirklich schön zu sehen, dass es Bedarf an echten NFL-Insights gibt, die es mit dir auch geben wird und die es mit dir hätte geben können. Musst du auch ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, hätte vorgehabt, dich unter anderem bei der DAZN-Draft-Übertragung der ersten Runde, die ich kommentieren durfte, mit ins Boot zu holen. Du warst auch via Presseaussendung angekündigt als Interviewgast und dann traden die Cardinals runter und wir kommen dann gleich dazu und dann traden sie wieder rauf und dann ist Jakob Johnson in der Line und dann kommt irgendwie schon der nächste Pick und dann der nächste Gast und dann ist irgendwie Bernhard Zajkowicz nicht die Odd Man Out, aber du warst dann mit anderen Dingen betraut und dann auf einmal am Weg nach Hause und wir irgendwie eigentlich gerade beim einsetzenden Tight End Run drauf und dran, dich vielleicht doch dazu zu holen und es ging sich dann irgendwie nicht mehr aus. Es war einfach eine Geschichte, kann passieren. Wir hätten dich wahnsinnig gerne von der Zone aus gehört, wollte nicht. Bin mir sicher, es wird dich im Laufe der Preseason und der Regular Season 2023 dann auch nochmal zu hören geben. Insofern hoffe, dass das nicht allzu schlimm war, dass das groß angekündigt war und dann doch nicht stattgefunden hat. Aber das zeigt einfach mal wieder, wie chaotisch erste Runden, wie chaotisch ein NFL-Draft verlaufen kann.
Ja, voll. Ich wollte gerade sagen, ich sehe eigentlich perfekter Spiegel von wie der NFL-Draft läuft. Auch die Kommunikation mit euch bei The Zone war sehr witzig, weil eben, jetzt doch nicht, weil getradet wurde und ging uns jetzt zu schnell, weil wieder raufgetradet wurde. Aber ja, ich wäre gern dabei gewesen, aber vielleicht, wie gesagt, in Zukunft.
Das Gute ist, die Fans hier und vor allem jene der Arizona Cardinals, aber letztlich auch die sich peripher für die NFL interessieren, die werden alles aus erster Hand, nämlich auch aus deinem Mund geliefert bekommen. Und wir versuchen jetzt schon auch ein klein wenig die Struktur zu implementieren, der dieser Podcast dann ab September spätestens folgen wird. Wie viele Folgen es davor noch geben wird, das ist noch ein klein wenig Verhandlungssache. Du hast wahnsinnig viel zu tun. Es ist ein wahnsinnig spannender Mai, der vor uns liegt, ein wahnsinnig spannender Juni. Juli dann auch schon mit den Training Camps. Da wird viel passieren, da kann viel passieren. Aber ab September wird es definitiv Football O'Clock mit Bernhard Zajkowicz auch regelmäßig geben. Wir planen das alles gerade durch. Und wenn es diese Folgen dann auch gibt, werden die in aller Regel dreiteilig sein. Der erste Teil wird sich Wonder immer um die Arizona Cardinals drehen, was sich auch bei dem Team die letzten Tage und Wochen ereignet hat. Der zweite Teil einer Folge von Football O'Clock wird sich dann immer einem Thema der Woche widmen. Einfach etwas, wo wir beide glauben, dass es mehr Tiefgang benötigt, um bestimmte Aspekte des Daseins eines NFL-Profis oder auch einer NFL-Franchise zu erklären. Und der dritte Teil wird dann auch der Blick in die NFL sein. Den werden wir heute gestalten mit einem kleinen Q&A. Es gab viele, viele Fragen, viele, viele kluge Fragen von Hörerinnen und Hörern, die an dich gerichtet worden sind, die ich da dann im dritten Teil auch stellen möchte. Für all diejenigen, die bis hierhin zugehört haben und noch nicht den Podcatcher irgendwie abgeschalten, das Handy weggeworfen oder was auch immer haben. In den Shownotes dieses Podcasts sind diese drei Teile ausgewiesen. Der erste Teil, in dem geht's um den Draft der Arizona Cardinals. Im zweiten Teil werden wir über den NFL Draft im Allgemeinen sprechen. Im dritten Teil über Q&A. Und das ist jeweils mit Timecodes hinterlegt. Da kann man dann direkt dorthin springen. Das war jetzt wieder mal sehr, sehr lang, ohne dass man von dir gehört hat. Ist das für dich alles in Ordnung und wollen wir starten?
Das hört sich super an, let's go.
Teil 1, der Draft der Arizona Cardinals.
Die Arizona Cardinals.
Wir wollen über das sprechen, was am vergangenen Donnerstag in Arizona passiert ist. Nicht nur in Arizona, sondern vor allem in Kansas City, Schauplatz des NFL Drafts 2023 und möchte, Bernhard, mit dir dabei beginnen, dass es für Spieler von NFL-Franchises ja auch immer das Angebot gibt, die Draft-Party zu bereichern. Wie sieht das konkret aus und muss man dorthin gehen?
Ja, voll. Also für mich war es jetzt das erste Jahr, wo ich da hingegangen bin. Aber es war auf jeden Fall ultra cool. Also bei uns ist es so, dass in Glendale, bei unserem Stadion eben, davor gibt es so eine Wiese, nennen sie The Great Lawn. Und da waren halt alle möglichen Sachen aufgebaut für die Kinder und eine Bühne, wo das Ganze moderiert worden ist. Und eine so eine Mini-Tribüne, die sie in so ein VIP-Ding transformiert haben, wo es halt Essen gab und Getränke gab. Und ja, aber das hauptsächlich hat sich eben auf diesem Great Lawn abgespielt, wo die Fans einfach herumlaufen konnten. Es gab Autogrammstationen und Spielstationen und so. Aber ja, es war ultra cool. Ich war überrascht, wie viele Leute dort waren, weil ich glaube, es war nicht gratis, dass die dort sein durften. Und ja, es war irgendwie coole Atmosphäre. Man hat halt mitbekommen, wie sehr diese Menschen eigentlich den Sport und die Mannschaft lieben. Also wir sind da halt herumgelaufen. Also wir waren aufgeteilt in zwei Teams quasi und haben dann geflippt. Also das eine Team ist eben gesessen bei diesen Autogrammstationen und das andere war in dieser Tribüne, von der ich kurz erzählt habe, und sind einfach dort herumgelaufen, konnten essen und mit den Leuten reden und sie konnten halt auf uns zukommen, Fotos machen, sprechen, wie auch immer. Es war ganz cool, eigentlich so die Geschichten auch so ein bisschen zu hören, warum die Leute Fans sind. Und ja, vor allem für mich als Europäer war das irgendwie sehr interessant, das erste Mal so wirklich von den Fans zu hören, mit wie viel Einsatz und Leidenschaft die da eigentlich dabei sind, weil man das nicht ganz so kennt in dem Ausmaß. Es von zu Hause eben, natürlich zu Hause hat man auch Fans, die ihr ganzes Leben lang irgendwie schon zum Beispiel jetzt Vikings-Fans sind oder von einer anderen Mannschaft. Aber so viel Zeit, wie die da drüben opfern und Geld natürlich auch. Also Hier ist es natürlich etwas mehr kostenspieliger, ein so ein leidenschaftlicher Fan zu sein. War dann doch sehr beeindruckend für mich. Ich habe ein neugeborenes Baby gesehen, was sicher nicht älter als 2 Monate oder so war. Also sehr überraschend. Eine coole Sache, ich habe einen Deutschen kennengelernt, der mich gleich in Deutsch angesprochen hat. Hallo Bernhard. Zwar mit bisschen Akzent, weil er seitdem er 13 Jahre oder so ist, nicht mehr in Deutschland gelebt hat, sondern eben hier in Arizona. Aber ja, es gibt auch Ultra-Fans, die gar nicht hier aufgewachsen sind. Ganz, ganz spannend.
Inwiefern fühlt man sich da als Österreicher, der über die Vienna Vikings und das International Player Pathway Program dann auch den Weg in die NFL und zu den Cardinals gefunden hat, als Exot, immer noch als Exot? Also man kennt dich in Arizona mittlerweile, aber ist das schon immer noch so ein Novum, dass da auf einmal ein Österreicher in Glendale am Great Lawn steht?
Ja, doch, natürlich. Sicher. Also es ist immer ein bisschen... Ich glaube, das ist man selber. Also ich glaube, das geht von mir selber aus. Ich glaube nicht, dass der Großteil der Fans oder wie auch immer sich denken, oh, da ist ein Europäer, wie komisch. Sondern ich glaube, das kommt eher von mir selber aus, dass ich mir denke, boah, eigentlich, weißt du, vor 2 Jahren war ich noch in Österreich bei den Vikings und jetzt sitze ich da im Great Lawn mit lauter Ultra-Cardinals-Fans. Ich weiß, mittlerweile ist es einfach nur cool irgendwie. Also ich habe mich damit schon ein bisschen identifiziert damit, einfach einen anderen Werdegang zu haben. Und irgendwie macht mich das ja auch aus. Also man sticht dadurch natürlich auch ein bisschen heraus und es wird auf jeden Fall, also zumindest von den Mitspielern und so, wird es natürlich respektiert, dass man diesen Weg gegangen ist. Nicht den 0815 Highschool College NFL-Spieler eigentlich. Also ja, natürlich hat man das Gefühl noch ein bisschen, aber nicht so wild.
Wie war generell die Stimmung, nicht nur im Great Lawn, vielleicht auch in den Tagen und Wochen, die zum Draft hingeführt haben? Wir haben vergangene Woche schon den neuen Head Coach zitiert, Jonathan Gannon, der erzählt hat, es gab so viele Angebote auch für diesen dritten Pick im NFL-Draft. Der ist dann letztlich auch getradet worden. Die Cardinals sind dann von 3 auf 12 und von 12 wiederum auf 6 hoch, haben sich für die Zukunft und noch mehr Assets und Draft-Picks richtig gut aufgestellt. Aber diese Stimmung, die paar Tage vor wir vergangenen Dienstag beispielsweise, vergangenen Sonntag, und zur Erscheinung dieser Folge wird es auch der vorvergangene Sonntag gewesen sein, als wir die Folge 1 aufgezeichnet hatten, bis hin zum tatsächlichen Draft. Was war da los in Glendale?
Außerhalb weiß ich jetzt nicht so ganz. Natürlich merkt man, dass die Medien eben ganz, ganz viel berichten und man hört immer die Mock-Drafts und alles. Aber für mich als Sportler, also wir hatten ein Minicamp die Woche, das heißt, das habe ich eigentlich die Woche gemacht und es ging eigentlich viel mehr um Cardinals Football als um den Draft, zumindest mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe. Gegen Ende der Woche wurde dann natürlich auch unter den Spielern mehr geredet und werden wir wen nehmen oder werden wir traden und meistens ist das aber dann positionsspezifisch. Also ja, ein D-Liner hofft, dass man den Dreier-Pick tradet und nicht den Edge draftet natürlich und solche Sachen, aber es ist eigentlich nicht so ein großes Thema gewesen, vor allem, weil auch keiner in dem Building weiß, was passieren wird. Also das ist auch, also natürlich ganz viele Leute, ja, wen draftet ihr, Bernhard, na, was macht ihr? Und dann sage ich, keine Ahnung, ich schaue es genauso an wie du und genau diese Antwort kriegen wir auch von unseren Coaches und also es ist für jeden eine Überraschung, deshalb im Building selber ist da immer recht wenig Gerede eigentlich darüber, wenn man bedenkt, wie wichtig das eigentlich für die Zukunft ist. Aber außer man es natürlich mit jeder da, was wird passieren, und ich bin schon so gespannt und ja.
Was ist denn aber konkret los? Du bist dort am Great Lawn, du weißt oder du hörst, the Arizona Cardinals are now on the clock. Und auf einmal heißt Trade is in. Wie verfolgst du als Spieler diese Sequenzen? Wie ist es dann auch vom Geraune her rund um dich herum?
Ja, das war witzig. Also, das sind natürlich überall Fernseher und eben, wie gesagt, die große Bühne. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass das ja nicht so Schlag auf Schlag geht. Ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, du weißt es wahrscheinlich besser, irgendwie 7 Minuten oder so irgendwas haben sie.
10 Minuten.
10 Minuten sogar. Also es dauert lang. Also man sitzt da herum und man sieht, okay, Cardinals on the clock. Und dann passiert aber irgendwie nichts. Und dann kommt halt eben plötzlich, bam, okay, wurde getradet. Also die Stimmung speziell zu dem Trade war eigentlich sehr, also die meisten haben gejubelt und ja, nice, okay, cool. Weil wir ja sehr, sehr viel für diesen Pick eigentlich bekommen haben. Ja, also die Immediate Reaction war sehr positiv eigentlich. Überrascht waren sie dann, als wir wieder raufgetradet haben. Da waren einige so, was soll das sein? Aber als wir dann den O-Liner genommen haben, waren dann wieder beruhigt, sozusagen. Und was auch witzig war, weil wir, also als das passiert ist, war ich gerade nicht in den Autogrammstationen, sondern eben in diesem VIP-Bereich. Und dann sind gleich alle oder ein paar Fans eben hergekommen. Na, was denkst du und was denkt ihr? Weil wir dann da mehrere, ja, ist das gut, ist das schlecht? Was haltet ihr davon? Ja, war ganz witzig.
Ja, dann lass uns aber gleich dazu kommen. Was denkst du über den Pick von Paris Johnson, der Offensive Tackle von Ohio State, der dann letztlich an der Nummer 6 geworden ist?
Ja, also er ist auf jeden Fall ein super O-Liner. Man hat im Vorfeld schon gehört, dass der Kyler ihn anscheinend sehr gern hat und dass die sich schon sehr lang kennen. Was natürlich auch von Vorteil ist, wenn der Franchise-Quarterback sich wohlfühlt mit dem Draft-Pick. Ja, ich meine, im Endeffekt wird man dann sehen, normalerweise geht jeder Rookie früher oder später durch irgendeine Lernkurve durch. Man erwartet natürlich, wenn jemand so hoch gedraftet wird, dass die sehr, sehr gering ist oder sehr früh passiert und dann eigentlich wie ein Veteran schon ist. Was natürlich sehr hohe Ansprüche sind, weil der wird gegen Leute spielen müssen, die 7-8 Jahre vielleicht schon in der NFL sind, ein Max Crosby oder solche Leute. Und da werden sicher Momente sein, wo dann auf einmal die ganzen Fans wieder sagen, ui, was der passt oder nicht so gut und gefällt mir doch nicht so. Aber ja. Ich glaube, es ist ein solider Pick, aber ich glaube, jeder Pick in den Top 10 ist auf jeden Fall ein sehr solider Pick. Vor allem, wenn es für den Verein passt, was man gerade braucht.
Und wir haben es immer wieder auch thematisiert. Alle Fans sind aktuell happy oder viele Fans sind wahrscheinlich happy mit der Draft-Class ihres jeweiligen Teams. Man muss sich nur vor Augen führen, in 3-4 Jahren wird es eine Ausschussquote allein in der ersten Runde. Wir reden von den 31 und meistens auch 32 besten Prospects ihres Jahrgangs, wird es eine Ausschussquote von 50% geben. Und es sind so viele Dinge, die mitspielen. Das ist halt richtige Organisation, richtigen Coaches, richtiges System, Scheme und dergleichen. Man darf es nie jemandem übel nehmen, wenn es nicht funktioniert. Und gleichzeitig ist es natürlich schön zu sehen, wenn es Fits gibt. Und bei Paris Johnson mutet es aktuell so an. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass es bei den Arizona Cardinals noch sehr, sehr viel Arbeit gibt, die getan werden muss. Es ist aber schon von Monty Ossenfold, der seinen ersten Draft als General Manager begleitet hat, sehr, sehr viel auch in Richtung Zukunft getan worden. Allein mit diesem Trade mit den Houston Texans haben sich die Cardinals einen weiteren First-Round-Pick im nächsten Jahr geholt, nämlich jenen von Houston und nicht den von den Cleveland Browns, den Houston auch noch hätte. Und man hat sich einen weiteren Third-Round-Pick geholt. Ganz nebenbei auch noch einen Second-Round-Pick dann im aktuellen Draft. Sehr, sehr viel Draft-Capital. Sehr, sehr guter Deal, wenn man den Analysts Glauben schenken darf für die Arizona Cardinals. Und damit nicht nur im Hier und Jetzt gepunktet, sondern auch für die Zukunft. Wenn wir jetzt aber auf die komplette Draft-Class da Cardinals blicken, und da hieß es ja im Vorfeld, es müssen so viele Löcher gestopft werden und dergleichen, und Talent depleted roster, und gerade was diese Wendung anbelangt, komme ich dann später noch drauf. Wie zufrieden bist du mit dem, was sich da bald an Rookie-Potenzial in Glendale einfinden wird?
Sehr zufrieden. Also ich glaube, wir haben die richtigen Positionen gedraftet und es ist halt, also von meiner Rookie Class, glaube ich, sind es noch 3 oder 4 Leute da, von der letztjährigen Rookie Class circa selber Dreh. Also es, wie du gesagt hast, es passiert dann ziemlich schnell eine Auslese. Also kann man es jetzt noch nicht so ganz sagen, inwiefern der Draft jetzt erfolgreich war, aber ich glaube auf jeden Fall die richtigen Positionen, also die Needs gedraftet, und das ist, denke ich, das Wichtigste. Also weil viel mehr kann man als GM oder was auch immer nicht machen. Ich meine, man muss das draften, was man braucht, und macht natürlich das Scouting davor und denkt, man draftet den richtigen Spieler. Wie es dann mit den Details, eben Scheme und dem Ganzen ausschaut, das wird man dann eben im Trainingscamp und Preseason und dem Ganzen sehen oder in den folgenden Jahren, je nachdem, wie lange sie ihm Zeit geben, einen Spot zu finden im Team. Aber ja, ich denke, das war gut. Wir haben die richtigen Positionen gedraftet, wie gesagt, und ich denke, das ist das Wichtigste eigentlich.
Die ersten beiden Positionen in the trenches, was die Offensive und Defensive Line anbelangt, danach dann weitere Skill Positions mit Cornerback und Wide Receiver, im Wissen, dass die eine Skill Position mit Kyler Murray ohnehin besetzt ist. Was auffällt, kein Tight End, der gepickt worden ist. Und wir zeichnen das Gespräch auch auf vor potenziell jetzt noch eine Reihe an Tight Ends in puncto Undrafted Free Agents in den Roster der Cardinals geholt werden könnten, aber achtet man als Tight End, auch wenn es das IPPP-Programm ist, darauf, ob da noch welche gedraftet werden, ob der Tight End Room anders aussehen könnte? Hofft man sogar darauf, wenn man dann noch mehr bessere Competition bekommt, oder ist sie das völlig Schnurz?
Ja, natürlich achtet man drauf. Ich meine, ist auch irgendwie nur menschlich. Ich meine, man versucht natürlich immer so viel wie möglich, sich auf sich selber zu konzentrieren und alles, aber man weiß natürlich, dass das einen direkten Effekt eigentlich auf seine Rolle in dem Team hat. Deshalb ist es natürlich ist es besser, als wenn wir einen First-Round-Titan draften, für mich. Aber ja, ich habe jetzt eigentlich nicht damit gerechnet, zumindest nicht in den ersten 5 Runden. Aber was auf jeden Fall Fakt ist, dass beim Trainingscamp an 8 oder 9 Titans sein werden. Also an Competition wird es nie zu kurz sein. Oder sowas zumindest bis jetzt nie. Deshalb, eigentlich ist es egal. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie sehr wichtig für einen persönlich. Deshalb natürlich achtet man da ein bisschen drauf.
Jetzt ist die Andrew Hopkins vor dem NFL-Draft immer wieder als Trade-Kandidat genannt worden, stand jetzt aber immer noch ein Arizona Cardinal. Verwunderlich für dich oder nachvollziehbar?
Weder noch, um ehrlich zu sein. Ich glaube, falls die Situation sich ergeben hätte und es Sinn gemacht hätte, in den Augen des GMs, dann wäre das vielleicht passiert, um irgendeinen Draftpick zu bekommen, den wir gebraucht hätten. Aber anscheinend gab es die Situation nicht. Oder sie wollen wirklich alles tun, um ihn zu behalten. Ich glaube natürlich, dass, und ich meine, jedes Mal, wenn er am Feld steht, zeigt er das, dass er einfach ein Game Changer ist und ultra wichtig für das Team. Er ist respektiert hier in der Organisation, die Leute kommen gut mit ihm zurecht. Und ja, deshalb, also ich glaube, für uns wäre es auf jeden Fall ein Win, zumindest für die jetzige Situation, wenn er bleiben würde. Inwiefern es Sinn macht, zukunftsbedacht, weiß ich nicht, bin kein GM, aber was auf jeden Fall Fakt ist, wenn wir ihn haben sollten in der Saison dann und er am Feld steht, dann wird uns der sicher das eine oder andere Spiel gewinnen und wenn du das machen kannst als Receiver, dann ist das natürlich super fürs Team. Deshalb, wie auch immer es passiert, ich glaube, viele Sachen werden dann auch irgendwie vorentschieden oder dann sind situationsbedingt halt, deshalb ja, jetzt im Draft ist es nicht passiert, vielleicht passiert noch irgendwas, vielleicht gibt es noch irgendein gutes Angebot, wo der GM meint, das macht Sinn für uns als Team, aber wenn nicht, dann wäre ich auf jeden Fall sehr froh, wenn er bei uns ist, weil er einfach ein wirklich guter Spieler ist.
Und kann man vorstellen, dass es sehr, sehr vielen Cardinals und auch NFL-Fans so gibt, dass der weiter in der Wüste zaubern darf. Wenn man jetzt aber ein klein wenig die Außenperspektive einnimmt, dann war in den vergangenen Wochen und Monaten bei den Arizona Cardinals immer wieder zu lesen, dass das one of the most talent-depleted teams in der NFL wäre. Also ein Team, dem es so sehr an Spielerpotenzial mangelt, wie möglicherweise keiner anderen Franchise in der National Football League. Wie gehst du als ein Vertreter der Cardinals mit solchen Aussagen um? Was macht das mit dir, wenn du das liest oder hörst?
Ja, also natürlich denkt man sich persönlich da irgendwas dazu, weil man ja Teil von diesem Team ist und fühlt sich auch irgendwie fühlt sich nicht gut an. Man darf das natürlich auch nicht aus dem Konzept da irgendwie ziehen, weil Medien natürlich ihre Headlines brauchen und die drücken dann das eine oder andere vielleicht auch ein bisschen deutlicher aus, als es ist, oder blustern das halt ein bisschen auf, dass es interessant ist. Für mich, meine persönliche Meinung, glaube ich nicht, dass das stimmt. Ich glaube, viel spielt damit dazu halt, dass wir letzte Season halt einfach so performt haben, wie wir performt haben. Und ich glaube, dass wir in jeder Position Group eigentlich sehr, sehr gute Spieler haben. Egal, ob es in der Defense, Linebacker, Safety, Cornerbacks ist. Natürlich haben wir hier und da irgendwelche Lücken oder Fragezeichen, aber ich glaube, das ist in jedem Team so. Die guten Teams macht natürlich aus, dass jedes Team hat Stars und jedes Team hat richtig, richtig gute Leistungsträger. So ist es bei uns auch. Das Wichtigste ist natürlich, dass dann umso weiter man den Roster runtergeht, dass der Leistungsabfall nicht oder so kleinst möglich ist, so klein wie möglich ist. Dass falls Verletzungen passieren, die immer passieren, dass dann eben nicht das ganze Team auf einmal, hey, was soll man jetzt machen? Und das ist so ein bisschen letztes Jahr passiert, glaube ich. Da hatten wir dann eben Verletzungen, die wir irgendwie nicht kompensieren konnten mit den Leuten, die wir haben. Und dann, ja, sind halt ein Loss nach dem anderen gekommen.
Und wir reden von einem Team, das vor 1,5 Jahren eigentlich noch eine perfekte Bilanz hatte und das alle oder dem viele einen tiefen Playoff-Run zugetraut hatten. Da merkt man dann auch einmal mehr, warum NFL auch gerne für Not For Long steht. Ich habe noch eine Frage in diesem ersten Teil, bevor wir dann eine ganz kurze Pause einlegen. Und die geht jetzt um die Integration dieser Draftpicks? Jetzt steht die Draftclass der Arizona Cardinals seit dem späten Samstag auch fest. Wann und wie kommen die an? Wie schnell werden die integriert? Wie schnell bekommen die auch das Playbook zugeschickt? Wann gibt es die ersten Trainings dann auch mit der kompletten Draftclass?
Es geht ganz schnell. Also die werden jetzt alle reinfliegen oder reingeflogen, wenn man First Round Draft Pick ist. Dann holt einen der Owner ab. Aber das geht ganz schnell. Also das wollen die natürlich auch so schnell wie möglich machen. Also ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, wann ich mein Playbook hatte als Rookie, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die das entweder jetzt schon haben oder den Montag eben kriegen. Aber es stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Bei mir war es so, als wir eben gelandet sind und ins Hotel eingecheckt haben, haben wir alle gleich die iPads bekommen und hatten vollen Zugriff auf das Playbook. Und ja, nächste Woche sitzen sie genauso wie wir in den Meetings drinnen und sind eigentlich schon Teil des Teams. Ja, und nächste Woche, also das passiert normalerweise immer so, also wir Veterans, wir haben ja jetzt schon die erste Install-Phase hinter uns, also wir wissen jetzt schon circa, um was es geht. Und jetzt, wo die Rookies reinkommen, startet das Ganze nochmal von vorne und wir gehen alles nochmal durch. Sprich, die lernen es eigentlich genauso wie wir, nur halt einfach 2 Wochen später oder 3 Wochen später. Und ja, aber die sind eigentlich mehr oder weniger, sobald sie gedraftet sind, sind sie Teil vom Team. Und wegen der Integration, das ist dann immer, das passiert nebenbei eigentlich. Also natürlich die Veterans oder die Leader von jeweiligen Position Groups, die leiten das natürlich irgendwie ein bisschen oder versuchen das irgendwie ein bisschen einzufädeln. Aber man lernt sich halt kennen und fragt sich, es ist eigentlich wie ein Kennenlernen. Und dafür ist ja auch diese OTA-Zeit da im Endeffekt, dass man als Team zusammenwächst, dass man lernt, sich für den anderen zu interessieren, weil im Endeffekt muss man mit dem am Feld stehen und wenn dir der, weißt du, links vorbeigeht, dann spielst nicht so, als wenn du den wirklich gern hast und wenn du dich mit dem verstehst und das zeichnet halt die guten Teams dann auch aus, dass die wirklich füreinander spielen und nicht einfach nur spielen, um ihr Geld zu machen.
Und es wird extrem spannend sein, die Arizona Cardinals am Weg zu begleiten, dieses Team dann auch zu werden, das gut spielt. Wir machen eine ganz kurze Pause, hören so ganz nebenbei vom ersten Unterstützer von Football O'Clock. Würde euch anraten, unbedingt dran zu bleiben. Und dann reden wir in Teil 2 über all das, was sich am vergangenen Wochenende beim NFL Draft 2023 ereignet hat. Bis gleich bei Football O'Clock. Football O'Clock wird präsentiert von der Dinzler Kaffeerösterei. Dinzler, das ist Espresso in Perfektion. Damit du diese Perfektion auch zu Hause genießen kannst, gibt es für einen oder eine angehende Barista ein halbes Kilogramm beste Espresso-Bohnen zu gewinnen. Teile diese Folge von Football O'Clock via Instagram-Story oder Feed und tagge dabei Dinzler Café via Dinzler _ Kaffeerösterei und mich via @MartinPfanner. Alle Infos zu den tollen Produkten aus dem Hause Dinzler gibt es unter www.dinzler.de oder in den Shownotes dieses Podcasts. Dinzler, Espresso-Genuss für Football-Fans. Das Thema der Woche. Zurück bei Football O'Clock, zurück mit Bernhard Seikowitz, zurück mit, wenn man so will, dem Thema der Woche. Natürlich der NFL Draft 2023, der in Kansas City, Missouri ausgetragen worden ist. Viele, viele Dinge, die dort passiert sind, viele, viele Life- and Franchise-Altering-Moves, wenn man so will, um das ein klein wenig auch in nordamerikanische Diktion überhöht zu formulieren. Aber beginnen wir mal bei dieser Draft-Experience an sich, Bernhard. Nach all dem, was du gesehen hast am vergangenen Wochenende, macht sich glücklich, traurig oder ist es irgendwie egal, dass du diese Draft-Experience nicht hattest?
Also rein von der Experience weiß ich mir wahrscheinlich gleich, um ehrlich zu sein. Natürlich für mich als Spieler wäre es sehr, sehr wichtig gewesen, wenn ich die Chance gehabt hätte, dass ich in den Draft hätte gehen können. Aber ja, natürlich, also für diese Spieler, vor allem für die, die weit oben gehen, hast du eh schon gesagt, ist das wirklich ein life-altering Moment und ist natürlich huge. Und wenn man drüber nachdenkt, was das für ihn als Spieler dann bedeutet, ist es natürlich auch riesig, weil wenn du, umso weiter du oben gehst, umso sicherer ist dir dein Arbeitsplatz, zumindest in den ersten Jahren oder in dem ersten Jahr. Und manchmal ist das alles, was man braucht als Spieler, dass man ein Jahr kriegt, wo man lernen kann und dann ist man up to speed und kann mitspielen. Und Leute, die halt gar nicht gedraftet werden oder sehr spät gedraftet werden, die kriegen vielleicht nicht so viel Zeit, die sie aber vielleicht brauchen würden, um eben dann den Roster zu schaffen oder anderes. Aber ja, so natürlich ultra gern wäre ich gedraftet worden und wäre das alles durchgegangen. Aber ja, ich habe halt bei den Vikings Football gespielt und da sind nicht so viele NFL-Scouts unterwegs. das ist halt so. Also ich würde es jetzt nicht ändern, um ehrlich zu sein. Ich bin zufrieden, so wie es bei mir passiert ist. Aber natürlich wäre ich gerne ein First-Rounder oder ein Second-Rounder oder ein Seventh-Rounder gewesen. Aber ja, es ist halt nicht mein Leben.
Trotzdem repräsentierst du Österreich in der NFL und das über das International Player Pathway Program und bist jetzt zwar Teil einer Organisation, aber verfolgst wahrscheinlich wie viele andere auch den Draft, den Prozess und auch die NFL natürlich auch bis zum gewissen Grad als Fan. Dieses Draft-Prozedere an sich ja spannend, weil wer hätte sich gedacht, dass sich Millionen von Menschen vor dem Fernseher oder bei Draftpartys versammeln, um einem alten weißen Mann und in diesem Fall in der ersten Runde meist Roger Goodell dabei zuzusehen und zuzuhören, wie er Namen von der Karte abliest. Also der Anlass an sich ist absurd, weil de facto nichts Besonderes und trotzdem hat es massiven Einfluss auf all das, was die NFL auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte ausmacht. Insofern, wenn du diesen Draft jetzt auch Revue passieren lässt und ab dem Vorgespräch gesagt, was sind denn so drei Dinge, die dich überrascht haben? Die können positiv oder negativ sein. Es müssen auch nicht drei sein, aber gibt es so Überraschungen, die du beobachtet hast oder wo du dir gedacht hast, okay, das ist jetzt wirklich, das wird mir in Erinnerung bleiben, aus welchen Gründen auch immer?
Ganz kurz, bevor ich das beantworte, aber es macht schon Sinn für mich, dass das so viele Leute anschauen und mitverfolgen, weil, und ich finde, das macht die NFL auch aus, dass eben durch dieses Draft-Prinzip, wo der Schlechteste als Erster picken darf und der Beste als Letzter, das macht die NFL, glaube ich, aus, weil vor allem, wenn man einfach einen Franchise-Quarterback auf 1 draftet oder einen Generational Edge-Rusher oder irgendwas ganz früh draftet, dann verändert das natürlich die Franchise. Und ist schon oft passiert. Ich meine, Cincinnati Bengals, die haben den Joe Burrow gedraftet oder die Chiefs waren schon immer ein bisschen besser, aber die Bengals haben den Burrow gedraftet und auf einmal sind sie jedes Jahr Super Bowl Contender. Also es macht schon sehr, sehr viel Sinn, warum die Leute das anschauen, für mich zumindest. Vor allem, wenn man so ein Die-Hard-Fan ist, von denen ich vorher erzählt habe, weil das halt irgendwie wirklich die Laune für das ganze Jahr dann irgendwie bedeuten könnte. Weil wenn man da wenn schlechten draftet, dann könnte das Jahr vielleicht nicht so gut ausschauen. Aber ja, also macht auf jeden Fall ultra Sinn. Die Surprises gab es eigentlich nicht so viele, vor allem in der First Round, aber die First Round sind ja eigentlich nie so surprising, weil es meistens alles schon ein bisschen so ausgemacht ist irgendwie, oder nicht ausgemacht, natürlich passieren da Sachen, aber es ist nicht so überraschend wie die letzten Runden dann, weil halt da einfach, da weiß keiner dann, wer wann geht und so. Aber ein ein Surprise war für mich auf jeden Fall, dass die Texans uns den Sechser gegeben haben. Es war aber auch ein Surprise für mich, dass wir raufgetradet haben. Also das war einer. Und dann ein anderes Surprise, aber das sind meine Quellen nicht so vertraulich, vielleicht weißt du da mehr. Aber ich habe gelesen, dass der Stroud einen ganz, ganz schlechten kognitiven Test hatte. Und das ist natürlich vor allem für Quarterbacks einer der wenigen Tests. Ich meine, bei dem Combine passieren ja ganz, ganz viele Tests, aber das ist einer der wenigen Tests, die wirklich als wichtig betrachtet werden für die Quarterbacks, weil man natürlich einen schlauen, einen intelligenten Quarterback haben will. Und ja, der war da nicht so gut, aber er ist dann trotzdem hochgegangen. Das war jetzt nicht so ein Surprise, aber da war ich auf jeden Fall gespannt, was passiert. Ja, voll. Das sind meine Surprises so in die Richtung.
Musstest du so einen kognitiven Test und der bei CJ Stroud, der für Furore gesorgt hatte, das war dieser S2-Test und der wird auch noch nicht so lange angewandt und es gibt dementsprechend auch noch nicht so viel Sample Size, aber eben weil der Unterschied zwischen Bryce Young und CJ Stroud so eklatant war, hat es dann auch Headlines kreiert. Bei CJ Stroud haben die Texans dann gesagt, nee, wir haben sein College-Tape gesehen und der hat über mehrere Jahre schon auf höchstem College-Level sehr, sehr gut performt. Dementsprechend ist das für uns jetzt nicht ganz so wichtig in der Gesamtbeurteilung, aber als du den Weg über das IPPP in die NFL gewagt hast, gab es da auch so kognitive Tests, wie schnell du verarbeitest?
Nö, nö, gab es nicht. Ich glaube, dass das passiert nur, wenn man wirklich beim National Combine ist. Also ich glaube, das müssen auch nicht die Leute machen, die nur zum Pro Day gehen quasi. Ich glaube, das müssen eben nur die Top Recruits machen, wenn sie beim Combine sind. Aber da sind ganz, ganz viele Sachen, die ich nicht gemacht habe, die beim Combine passieren. Und ganz, ganz viele Sachen, die Leute nicht machen müssen, die eben nicht als hoher Prospect geratet werden und nicht zum National Combine eingeladen werden, weil der National Combine, das ist einfach die komplette, also ich habe da mit ein paar Leuten auch geredet, schon natürlich, was mich interessiert und so, aber die sind da wirklich jede Minute verplant, gehen von Meeting zu Meeting mit den Teams und persönliches Gespräch da, persönliches Gespräch dort, also da wird echt null Freiraum gelassen, dass man nicht alles weiß von dieser Person. Und deshalb, ja, und natürlich neigt man dazu, dann bestimmte Sachen überzubewerten. Deshalb finde ich es eigentlich ganz cool, so wie du gemeint hast, dass die ihn dann trotzdem genommen haben, weil sie gesagt haben, ist mir eigentlich egal, was bei diesem Test rausgekommen ist, weil der hat einfach richtig gut Football gespielt und im Endeffekt draften wir Footballspieler und nicht, weiß ich nicht, den nächsten Einstein oder irgendwas.
Und wir wissen beide, du hättest diesen kognitiven Test geaced, insofern ist es wahrscheinlich völlig obsolet, dass du ihn nicht machen musstest, das ist eh klar. was du wahrscheinlich auch geaced hättest, wären die Titan-Tests gewesen beim Combine, war dir ja nicht vergönnt, dort auch anzutreten. Es hieß im Vorfeld schon, das ist eine der besten Titan-Draft-Classes seit langer, langer Zeit, wenn nicht sogar die beste. Und wenn man jetzt einfach nur die ersten beiden Runden hernimmt, 6 Titans, die insgesamt gedraftet worden sind. Es hat ein klein wenig gedauert, bis der erste dran war. Das war ein Pick 25, Dalton Kincaid, der zu den Buffalo Bills gegangen ist. Und es sind dann 5 weitere gefolgt. Und da waren eigentlich alle anderen mit dabei, die immer so in Dalton Kincaids Schatten immer wieder genannt worden sind oder im selben Zug mit Sam LaPorta, mit Michael Mayer, mit Luke Musgrave, wer hat sich da noch verloren? Luke Schoonmaker und Brandon Strange. Wirst du diese Titan-Klasse versucht einzuordnen? Wie siehst du auch die Titans, die jetzt in die NFL kommen, deine Positionskollegen werden mit all dem, was sie am College geleistet haben und was sie in der NFL potenziell leisten können. Vieles hat ja auch immer mit Projektion zu tun. Überträgt sich dieses Spiel vom College in die NFL? Was sind da noch für Room for Improvement? Wie blickst du auf die Titans, die am vergangenen Wochenende gedraftet worden sind?
Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Class, die Titan Class. Was ich interessant finde, und das mache ich vielleicht zuerst, ist, ich finde, Thailand ist so eine variable Position, selbst in der NFL noch. Also da gibt es Teams, die verwenden ihre Thailands einfach nur als Receiver, wie einen Ingram vielleicht. Und dann gibt es Teams, die verwenden ihren Thailand wirklich wie er gehört, und zwar 50 Blocking, 50 Receiving. Und dann gibt es Teams, die einfach mit 13 Personnel, also drei Thailands und einem Receiver rausgehen. Und sagen, wir laufen einfach den Ball, ihr blockt und kriegt ab und zu einen Ball. Deshalb finde ich das sehr interessant. Also vor allem die in der zweiten, also bis zur zweiten Runde jetzt gedraftet worden sind, da gehe ich hoffentlich stark davon aus, dass die Teams den richtigen Titan-Typen gedraftet haben für ihre Philosophie dann. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Also es gibt auf jeden Fall mehr straightforward Positionen, denke ich, zum Draften als Titans. Deshalb werden wir dann alle erst in der Season oder Preseason dann wahrscheinlich sehen, inwiefern die dann passen, weil es halt wirklich, weil man die wirklich so oder so verwenden kann und nicht jeder Titan-Typ einfach in ein Scheme reinpasst. So ähnlich wie wenn man über D1 redet mit 3-4-Scheme oder 4-3-Scheme und so. So wird bei Titans natürlich nicht geredet, weil es einfach nur eine Position ist. Da wird nur über Receiving und Blocking geredet. Aber ja, ist interessant. Aber sonst finde ich gut. Also es war auch irgendwie so ein Mix. Also zum Beispiel der Danielle Washington mit seinen 6'7", 72 Pfund, ein richtig massiger Typ. Der auf jeden Fall, wenn man ihn als Blocking Talent geholt hat, sicher translaten wird in die NFL, einfach wegen seiner Size, solange seine Technik halbwegs stabil ist oder ihm gut beigebracht wird. Und dann eben auf der anderen Seite den Dalton Kincaid mit 2,40, der eben mehr auf der Receiving-Seite dann ist. Natürlich im Draft ist immer interessanter die Receiving Titan Seite, also die werden normalerweise immer höher gedraftet, so wie der Pitts in meinem Jahrgang auf 5 oder 4, glaube ich. Interessant, natürlich verschiedene Typen, aber ja, für mich zum Beispiel, ich würde mich am meisten vergleichen mit dem Michael Mayer, weil er einfach so ein All-Around-Dude ist, der so das machen kann und das machen kann. Also so wirklich so ein Prototype-Titan irgendwie. Also der nicht, wo man nicht sagt, ah, das ist ein Receiving-Titan oder ah, das ist ein Blocking-Titan. So ein Cole Kmet-Type-Player, der halt einfach, okay, das ist ein Titan, der schaut aus wie ein Titan, der kann blocken wie ein Titan und der läuft Routen wie ein Titan. Voll.
Und wenn du diese beiden Titans auch ansprichst, möchte da den Hörerinnen und Hörern ein paar Zahlen mit an die Hand geben. Vielleicht zuallererst, irgendwas muss in Las Vegas, Nevada im Wasser sein, denn sowohl Dalton Kincaid als auch Danielle Washington, beide in Las Vegas geboren. Dalton Kincaid, der erste Titan, der von Bord gegangen ist und mutmaßlich auch so ein All-Around-Package ist, vielleicht nicht ganz so gut in beiden Disziplinen wie Michael Mayer. Der ist 1,93 groß, 112 Kilogramm schwer. Das ist schon mal eine Macht. Wenn man jetzt aber zu Darnell Washington geht, der ist nochmal ein paar Zentimeter größer, 2 Meter und 1 Zentimeter groß und wiegt satte 120 Kilogramm. Also wenn dich das dann über die Mitte trifft, dann weißt du wahrscheinlich auch spätestens, wie sich ein Auffahrunfall anfühlt, wenn man da persönlich beteiligt ist. So, das sind veritable Monster, die gedraftet worden sind, die aber beides können. Blocken und tatsächlich auch fangen. Und es ist so spannend, diese Evolution der Position auch zu erleben und was da an Athletik jedes Jahr aufs Neue reinkommt, wie du dann auch versuchen wirst müssen, wohl oder übel, dort mitzuhalten. Und wir werden auch das natürlich hier bei Football O'Clock versuchen zu begleiten. Wenn wir jetzt aber den Blick auf den Draft ein klein wenig allgemeiner richten und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Cardinals einen exzellenten Draft hatten mit den ersten 4 Picks, jeweils 4 Needs abgedeckt mit 4 Spielern, die sehr, sehr gut klingen, was auch den Fit anbelangt. Das kann sich in 2-3 Jahren, wenn die Draft Classes dann initial erstmals bewertet werden, natürlich komplett ändern. Und vor diesem Hintergrund dann natürlich auch für dich die Frage, wenn du jetzt auf andere Draft Classes von anderen Teams blickst, gibt es da eine, wo du sagst, die mutet ganz gut an, nochmal im Wissen, die können in ein paar Jahren allesamt out of football sein oder die können die NFL dominieren. Aber gibt es ein Team, eine Mannschaft, eine Herangehensweise, wo du dir gedacht hast, beim Draft-Prozedere verfolgen, spannend?
Ja, ich glaube, die ersten, die mir einfallen würden, wären die Texans, weil die auch so wie wir einfach ihre Needs gedraftet haben, also die haben Edge und Quarterback gedraftet. Und ja, also ich glaube, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die dann eben translaten und wie das dann ausschaut. Aber ich finde, die haben das gut gemacht und bin gespannt eben die Season, weil die Texans vor allem auch irgendwie jetzt die letzten Jahre da irgendwie immer ein bisschen Probleme gehabt haben, nie so wirklich ins Rollen gekommen sind. Und das finde ich halt am interessantesten. Dann vor allem, wenn man einen Quarterback draftet, inwiefern der dann das ganze Team herumreißen kann. Natürlich kann man das nicht nur auf die Schultern von ihm dann irgendwie legen und sagen, okay, du musst jetzt die Franchise da herumreißen, sondern natürlich kann da die Coaches und alle anderen Spieler auch dazu.
Und dann aber wiederum ist schon ein bisschen unausgesprochen, oder?
Wie meinst du?
So, hier der Schlüssel zur unausgesprochen, hier ist der Schlüssel zur Franchise CJ Stroud. Bitte sehr.
Ja, voll, auf jeden Fall. Also, und das wissen die auch und alle Quarterbacks eigentlich, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die wollen das auch irgendwie, dieses gib mir die Schlüssel, so wie du sagst, ich drehe das um, ich kann das, ich bin der Mann, den ihr sucht. Die wenigsten schaffen es dann, meistens. Aber ja, viel erwartet, aber die meisten, die ich kennengelernt habe, die hätten es nicht gern andersrum.
Letzte Frage noch zum NFL-Draft und eigentlich zu zwei Themen, die wie so ein Damoklesschwert über nicht nur 2-3 Franchises gehangen ist, sondern oder gehangen sind, sondern Fragen, die sich dann auch erledigt hatten, pünktlich mit der Eröffnung des Drafts, nämlich das ganze Drama dieser bisherigen Offseason, das sich rund um Aaron Rodgers, Green Bay und die Jets sowie Lamar Jackson, Vertragsverlängerung oder nicht, entwickelt hatte, warst du überrascht, dass beide diese Akten, wenn man so will, ad acta gelegt werden konnten vor dem Draft oder hättest du zumindest bei einer dieser beiden Thematiken gedacht, ui, das wird uns noch ein wenig verfolgen?
Also beim Aaron war ich weniger überrascht, aber irgendwie auch doch ein bisschen überrascht, weil der Aaron ja irgendwie ein bisschen so ein polarisierender Typ ist, zumindest in den letzten paar Jahren. Deshalb da war ich auf jeden Fall darauf vorbereitet, dass das irgendwie vielleicht noch ein bisschen länger gehen könnte. Einfach so, wie er jetzt die letzten Jahre war. Aber irgendwie war ich da noch nicht überrascht, weil es ja die ganze Zeit auch schon so beschrieben worden ist und berichtet worden ist, dass das natürlich durchgehen wird und das ist einfach der Plan und so machen wir das. Aber ich war auf jeden Fall weniger überrascht beim Lamar, weil der einfach so ein Typ ist, der ist in die Franchise reingekommen, hat Controversy gehabt, aber hat trotzdem irgendwie die ganze Organisation auf seine Seite gezogen und ist jetzt einfach das Face dieser Franchise und so ähnlich wie Kyler bei uns und deshalb bin ich da auch wenig überrascht, dass sie ihm jetzt Geld bezahlt haben. Natürlich sagen jetzt einige, oh ja, meistbezahlte Quarterback, aber ich glaube, da gibt es jetzt die nächsten Wochen oder im nächsten Jahr noch einige andere Kandidaten, die auch einen neuen Vertrag verdienen oder kriegen werden und dann ist er wahrscheinlich ziemlich schnell nicht mehr der Bestbezahlte.
Ich glaube, das war jetzt historisch immer so, der neue Quarterback-Vertrag ist immer dann auch gleichzeitig der, der den höchstbezahlten Spieler in der NFL auszeichnet. Insofern, man merkt schon mal, da ist so unfassbar viel NFL-Expertise bei dir abzuholen. Wir werden im Laufe der Saison 2023 auch immer wieder darauf zurückgreifen und freue mich schon sehr darauf. Es gilt aber natürlich auch, die Hörerinnen und Hörer mit einzubeziehen. Und das haben wir in diesem Teil in der Episode 2 von Football O'Clock auch getan. Es gibt ein Q&A zwischen Userinnen und Usern und Bernhard Zajkovic. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann ein paar pikante Fragen an deine Wenigkeit.
Jawohl. Football
O'Clock. Dir gefällt Football O'Clock? Dann hilf mit, um langformatigen Football Talk mit Niveau, Tiefgang und echten NFL Insights auch weiterhin zu ermöglichen. Gib dem Podcast eine Bewertung beim Podcast-Provider deines Vertrauens. Und solltest du dieses Projekt monetär mit Werbung oder einem der vielfältigen Sponsoring-Pakete unterstützen wollen, dann richte deine Anfrage gerne an footballoclock101@gmail.com. Das ist footballoclock101@gmail.com. Alle Details in den Shownotes dieses Podcasts. Football O'Clock. Zeit für American Football Talk mit Niveau, Tiefgang und echten NFL Insights. Three. Questions and Answers. Zurück bei Football O'Clock, zurück mit Bernhard Zajkovic und Martin Pfanner, zurück mit Teil 3 dieser im weitesten Sinne Draft-Review-Folge. Und im dritten Teil, Bernhard, wollen wir ein klein wenig von den Hörerinnen und Hörern auch tatsächlich lesen. Die haben sich zahlreichst gemeldet. Es ist einmal mehr sehr schön zu sehen, wie groß der Widerhall schon der ersten Folge auch war und unseres Podcast-Launches. Es wird ein klein wenig dauern, bis es dann die nächste Folge gibt. Wir werden uns noch absprechen, wann der Launch oder der Release der nächsten Folgen dann auch am meisten Sinn macht, wann es natürlich auch dir am besten in den Zeitplan passt. Aber die ersten Fragen, die gekommen sind, zeigen schon, dass es eine sehr kluge Hörerinnen-Hörerschaft ist. Und die allererste Frage im Rahmen eines Q&As, die ich da stellen darf, die kommt von Florian. Der möchte nämlich wissen, wie lange wird Bernhard Zajkovic noch brauchen, um aus dem IPP raus und in den regulären Cardinals-Roster reinzukommen? Ohne, dass du dich jetzt unter Druck gesetzt fühlst, aber ist natürlich Interesse getrieben, wie das Ganze auch mit den ganzen Prozedere drumherum funktioniert.
Ja, also das ist natürlich jetzt eine Frage an mich. Und wenn es nach mir ginge und nach meiner Einschätzung, wäre das letztes Jahr schon der Zeitpunkt gewesen, weil ich dachte, dass ich eine gute Vorbereitung hatte und mich bewiesen habe, aber war dann nicht der Fall. Deshalb meine Antwort ist dieses Jahr. Ob das dann passieren wird, werden wir alle sehen. Da werde ich genauso überrascht werden wie ihr. Aber ja, wenn es nach mir geht, dieses Jahr. Aber es ist so oder so, nach diesem Jahr bin ich kein IPP-Spieler mehr per se, weil eben diese 3 Jahre dann vorbei sind. Das heißt, wenn ich dann noch in der NFL bleiben will, dann muss ich einen ganz regulären Vertrag unterschreiben. Ich meine, der Vertrag, den ich habe, der ist ein ganz regulärer. Es gibt nur diesen IPP-Spot einfach nicht mehr. Also die Cardinals haben diesen Spot dann nicht mehr. Das heißt, wenn sie mich behalten wollen, müssen sie mich signen oder nicht signen und dann muss ich bei einem anderen Team unterkommen. Deshalb ja, hoffe ich, dass ich dieses Jahr schon Nägel mit Köpfen mache. Und wenn nicht, dann bin ich nächstes Jahr Free Agent und man wird sehen, wo ich dann lande.
Und dass das aber funktionieren kann, von diesem IPPP in den Active Roster und auch tatsächlich auf den Game Day Roster zu springen, das hat unter anderem David Bader gezeigt. Das war oder ist immer noch ein deutscher Defensive End, hat es auch über dieses Programm in Richtung NFL geschafft und ist vergangene Saison tatsächlich auch für die Washington Commanders auf dem Feld gestanden während einer Regular Season. Partie. Die nächste Frage kommt von Martin, der ist scheinbar Host von Football O'Clock, dem neuen American Football Podcast, und der möchte von dir wissen, mit wem du denn gerne mal auf ein Getränk gehen würdest. Wenn du es dir frei aussuchen könntest, welcher Celebrity, welcher Promi, welcher Football All-Time Great, mit wem würdest du gerne mal auf ein Getränk gehen?
Ich glaube, ich würde auf jeden Fall gerne auf ein Getränk mit Rob Gronkowski gehen. Ich glaube, das hört sich nach einer guten Zeit an. Und nebenbei ist es auch ein Tight End. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall sehr funny mit dem. Und vielleicht kann man ja auch das eine oder andere lernen.
Ich habe diese Frage nicht ganz ohne Hintergrund gestellt, nämlich einerseits mal neutral, was das Getränk anbelangt, damit das dann euch in dieser Situation überlassen ist. Andererseits, weil ich weiß, dass du einem Schwarzgetränk, das koffeinhaltig ist, vielleicht nicht unbedingt zugetan bist, nachdem aber die Dienstler Kaffee Rösterei einer der ersten Sponsoren dieses Podcasts ist, geht es mir natürlich auch ein klein wenig um dieses wunderbare Getränk. Ich persönlich trinke sehr gerne sehr viel Kaffee, und meine steile These ist einfach mal, hättest du jemals Produkte aus dem Hause Dienstler kennengelernt oder trinken dürfen, dann wärst du jetzt auch ein Coffee-Addict wie meine Wenigkeit. Aber das bringt mich ganz kurz auch zur Rösterei, denn in der Dienstler hauseigenen Kaffeerösterei am Irschenberg in Bayern rösten die Röstmeister jeden einzelnen Kaffee und Espresso von Hand. Dieses Handwerk garantiert, dass jede Bohne gemäß ihrer Herkunft, Größe, Sorte und natürlich auch per Geschmack veredelt wird. Dienstler, das ist Kaffeegenuss für Football-Fans, und für all diejenigen, die vielleicht den ersten Teil übersprungen haben, hört doch nochmal genau rein. Es gibt nämlich auch Espresso-Bohnen-Pakete zu gewinnen. Wir kommen, Bernhard, zur nächsten Frage, und die ist dann tatsächlich auch von jemand außerhalb unserer kleinen Ménage à deux, nämlich von Damian. Der hat offenbar die Folge der vergangenen Woche gehört und fragt entsprechend auch, du hast letzte Woche gesagt, dass du vom Quarterback zum Wide Receiver zum Tight End geworden bist. Wie sehr hilft dir diese Quarterback- und Wide Receiver-Erfahrung jetzt beim Tight End Play?
Gute Frage. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass vor allem, also ich glaube, beide Positionen haben mir geholfen, jetzt als Tight End. Ich glaube, generell gesagt, hilft alles, was man erlebt. Also selbst wenn ich jetzt wahrscheinlich Defensive Tackle gespielt hätte, würde es mir wahrscheinlich auch was helfen. Natürlich nicht zu viel, aber das mal so vorweg. Ich glaube, Quarterback hat mir in dem geholfen, dass ich Defenses ein bisschen anders sehe als vielleicht ein Spieler, der nur Tight End oder nur Receiver gespielt hat sein ganzes Leben lang. Weil ich bisschen, also als Quarterback wird man natürlich beigebracht, okay, jetzt schau darauf, dann weißt du, welchen Coverage es ist, oder das sind eben die Sachen, wie sie sich verraten. Also in der Hinsicht hat mir das geholfen, und ich weiß auch, wann der Quarterback den Ball wohin werfen will und wo man halt zu sein hat als Passempfänger. Das heißt, so hat mir Quarterback geholfen, und Receiver, glaube ich, hat mir einfach nur geholfen, um eben, so wie wir vorher besprochen haben, es gibt halt Receiving Titans und Blocking Titans, und ich glaube, wenn man mal Receiver war, dann ist das auf jeden Fall gut, um in der Sparte Receiving Titan ein bisschen mehr Erfahrung zu haben, und also in Sachen von Route Running und Ballfangen, also das ist alles sehr natürlich für mich, und das wäre wahrscheinlich nicht so, wenn ich entweder direkt von Quarterback zu Titan gegangen wäre, oder wenn ich nur Teilen gewesen wäre, weil vielleicht wäre ich in einem System aufgewachsen, wo ich nur geblockt hätte, wie ein Offensive Tackle, und dann wäre das natürlich alles sehr fremd für mich.
Die letzte Frage dieses Q&As ist wahrscheinlich die gemeinste, und gleichwohl freut sie mich am meisten, weil es einmal mehr zeigt, Football ist auch sehr wohl weiblich, und das mittlerweile zu einem sehr, sehr großen Teil, nämlich hat sich die gute Anna gemeldet, und die möchte von dir wissen, und steht dir natürlich frei, dann auch immer mit No Comment oder dergleichen weiterzumachen, weil sie wirklich, klar, wenn ich gemein ist, aber die schreibt, Arizona ist toll, keine Frage, aber hättest du die Möglichkeit gehabt, dich für eines der 32 Teams zu entscheiden als IPPPP-Player? Welches wäre das gewesen?
Also gemein ist die Frage, glaube ich, nicht. Ich glaube, eine ganz allgemeine Frage. Als IPP-Spieler und generell eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, als Rookie, der in den Draft geht oder was auch immer, hat man persönlich eigentlich sehr, sehr wenig Entscheidungsfähigkeit. Also als Draftpick zum Beispiel kommt es halt darauf an, an welcher Stelle man eben gerankt wird und ob das Team, was einen dann haben will, circa zu dem Zeitpunkt dann den Pick hat. Als IPP-Spieler hätte es sein können, dass ich bei einem von vier Teams lande. Also bei uns war es eben die NFC West. Das heißt, ich hätte genauso gut bei den 49ers, den Seahawks oder den Rams landen können. Aber das war natürlich nicht meine Entscheidung. Also ich wurde da ausgewählt oder hingeschickt, wie auch immer. Deshalb ja, war außerhalb meiner Entscheidungskraft. Aber ich glaube, ich würde auch nichts ändern.
Ohne dich da jetzt aus Glattes zu führen, werden wir das auch entsprechend dabei belassen. Es war eine Freude, dich so lange gehört haben zu dürfen. Wir werden nach diesem Gespräch versuchen, ein klein wenig die Roadmap in Richtung Training Camp und Regular Season festzulegen. Ich glaube, wir können jetzt schon sagen, es wird mehrere Folgen von Football O'Clock dann auch tatsächlich geben, bis im September die Regular Season dann an den Start geht. Ich wünsche dir jetzt einmal alles nur, denke ich, Gute für die OTAs, für die Minicamps und alles, was daherkommt. Es wird dich nochmal in Österreich beziehungsweise auf dem europäischen Kontinent zu sehen geben. Auch so viel sei vorweggenommen, aber in jedem Fall als Tight End der Arizona Cardinals in der Saison 2023. Darauf freue ich mich sehr. Vielen Dank fürs so lange, so ausführlich Zeit nehmen.
Danke dir und auch ein Dankeschön an alle, die zuhören. Und so wie der Martin angesprochen hat, es werden immer wieder neue Folgen kommen. Deshalb, wenn euch das interessiert, dann lasst ruhig ein Abo da. Dann hören wir uns und ihr verpasst es nicht. Football.